Willkommen zu Recenter Live am 18.12.2023. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Schwerpunktthema heute, Moskaus SPD. Ich hatte am Wochenende die Show mit Jeff Nyquist, die wöchentliche englische Sendung auf unserem englischen Kanal Candor Intel. Candor Intelligence, das heißt, die finden da eine Webseite dazu, die finden einen YouTube-Kanal, unseren englischen Twitter und so weiter. Falls Sie das noch nicht abonniert haben, abonnieren Sie einfach unseren englischen Kanal. Liken die Videos, sharen die Videos. Also Sie haben da sehr starke Zuwachsraten, gerade im englischen Content. Ist natürlich einfacher als jetzt im deutschen Raum. Und in der Sendung am Wochenende, da haben wir dann gesprochen über das Schulsystem, also wie das halt erheblich sabotiert wurde hier im Westen. Und da hattest du eben auch diesen Influx von kommunistischen Konzepten und Ideen. Ja, also jetzt, wie man halt die Kinderentwicklung und die Schüler halt eben da beeinflussen kann. Und das macht es dann später leichter, die Leute einzufangen mit kommunistischer Propaganda, beziehungsweise halt mit diversen Agenda-Punkten, dass man sie leichter einfangen kann. Ja, also da hattest du dann so, oder es macht es auch einfacher, Leute zu rekrutieren. Also für den Ostgeheimdienst, wenn die halt hier dann hier ihre Opfer suchten, hey, arbeite für uns, wir tun was gegen die Faschos da im Westen und hier für den Frieden und bla bla bla. Wenn das alles so vorbereitet wurde im großen Stil halt über Schulen und alle möglichen anderen Organisationen, ja, dann kannst du die Leute natürlich dann leichter zu Verrätern machen, hier für die Stasi oder den KGB oder sowas. Dann erzählte halt Jeff Nyquist so diese Anekdote. Also er hatte mal so Vorträge gehalten vor Schülern auch. Und dann waren diese Schüler, die hatten keinen Bock auf den Fahneneid. Ja, wo du halt dann irgendwie so schwören musst hier mit Hand auf dem Herz, wie so deine, also was schon so ein Freimaurer-Pose halt, so deine Loyalität schwören musst hier gegenüber den United States of America. Und da hatten die Schüler keinen Bock drauf und haben so gesagt, ja, blö, Amerika ist scheiße und der ganze blöde Faschostaat kann uns mal, bla, wir hassen Amerika. Und dann hat er so eben dann die Frage gestellt, naja, was würdet ihr machen, wenn halt zum Beispiel chinesische Truppen hier kommen? Also so massenhaft chinesische, kommunistische Truppen, ja, ein Haufen Chinesen kommen hierher und wollen halt dann hier groß angreifen. Was macht ihr dann? Und dann meinen dann so die Jungs, ja, also meine Mutter hat mir gesagt, ja, ich flüchte dann einfach so nach Kanada, ne? Also ich mache ja so Wehrdienstverweigerer und flüchte nach Kanada. Und dann konfrontiert halt Jeff Nyquist die Mädchen in dieser Schulklasse und dann gesagt, okay, die Jungs hier, ja, in ein paar Jahren so die Männer im Land, die Jungs würden euch hier sitzen lassen. Die würden nur abhauen nach Kanada, ja, und ihr könnt euch dann hier arrangieren mit den chinesischen Besatzern. Habt ihr da Lust drauf? Ja, und dann fing es dann mal richtig an zu klicken bei den Kids und dann waren sie dann doch wieder begeistert dabei, hier Patriotismus zu zeigen. Ja, und ich habe dann auch selber Anekdoten erzählt hier in der englischen Sendung am Wochenende. Also ich habe dann gemeint, meine Tochter besucht dann ein Gymnasium, ja, das ist benannt nach Mr. Leibniz. Also der kannte die Schwester vom britischen König, George the First. Ja, und es sind halt diese alten Geheimdienstnetzwerke und der Hochadel. Und die hatten ja zuerst so die große Forschung in Bezug auf Psychologie und wie der menschliche Geist funktioniert und so, vor allem in der Entwicklung. Und dann, ja, gab es so eine Gruppe, waren auch so Aufklärungs-, so windige Pseudo-Aufklärungsorden mit drin, so die Bayerische Illuminatenorden und solche Leute. Ja, und die wurden dann so die Hotshots in der Pädagogik, Schulen, Psychologie. Hatten wir diesen Wilhelm Wundt und dann brachte man das nach Amerika und baute das in Amerika groß auf. Meine Tochter besucht halt eben das Gymnasium, dann benannt nach diesem Leibniz. Keine Ahnung, wer das überhaupt ist. Und dann muss ich sie irgendwie abfragen in Geschichte. Und dann war so ein Schaubild, die französische Verfassung von, was war es, 1791. Und ich so, sag mal, Isa, diese Verfassung war nicht das Papier wert, auf der sie gedruckt war. Das ist dir schon klar, oder? Nö. Ja, das war auch, wie gesagt, das ist auch vollkommen sinnfrei, hier dieses Schaubild auswendig zu lernen. Weil die wichtigen Sachen, da kommt es halt eher drauf an. Ne? Also zum Beispiel, was war die Grundhaltung der Imperien damals? Was haben die Österreicher sich gedacht? Ist dir klar, dass die Briten dass die Briten den Franzosen den Krieg erklärten in den Wirren nach der Revolution. Ja, nö. Warum haben die den Krieg erklärt? Weil sie gedacht haben, Frankreich ist schwach. Und dann können sie da das halt ausnutzen. Und deswegen ist es halt dann so naiv gewesen von manchen zu denken, du kriegst es halt so, eine softe Verfassung und alles ist irgendwie so happy-peppy, schön aufklärerisch. Nee, du musst erstmal für Sicherheit sorgen, ja, egal wie aufklärerisch du gesinnt sein willst. Und dann hatten wir eben da Napoleon. Ja, lauter so Fragen. Ja, warum hat Napoleon nach seinem Rückzug aus Russland, warum hat Napoleon dann nicht nochmal 300.000 Mann aufgestellt, wie er es eigentlich groß angekündigt hatte? Warum? Ja, keine Ahnung. Ja, weil die Pferde nicht da waren, weil die Ressourcen nicht da waren, weil die ganzen Offiziere tot waren. Es dauert Jahre, um das wieder zu regenerieren. Also die wichtigen Sachen, ja. Was für Entscheidungen werden da getroffen von diesen Imperien und warum machen die das und welche Rolle spielen die Geheimdienste? Ja, so spannend, ja. Fouché und Talleyrand, die arbeiten hinter Napoleons Rücken mit den Briten. Ja, und die Briten, die beherbergen dann den Nachfolger des alten französischen Königs. Ja, das heißt, sie haben endlich so einen Pakt geschlossen mit ihren uralten Erzfeinden. Also ja, über Jahrhunderte hinweg haben die sich bekriegt. Ja, und dann plötzlich wollen die Briten, dass halt hier dieser Bourbone wieder auf den französischen Thron kommt. So spannend, so spannend. Keinen blassen Schimmer. Die Schüler. Und ich muss dazu erwähnen, meine Tochter bekam einen Sonder-Award, weil sie eine der Besten ist in ihrer Altersstufe. Aber sie ist absolut, also wenn du nur auf dem Unterricht gehen würdest, absolut blank. Das heißt, die kann da die tollsten Noten heimtragen und so. Sie ist absolut blank, was jetzt halt Imperien und Geheimdienste anbetrifft. Ja, und dann gibt es halt Leute da in ihrer Altersstufe im Gymnasium, die haben keinen Bock auf das Pensum, ja. Das ist noch eine Fremdsprache und noch ein Dings und noch ein Fach und noch ein Dings und noch ein Ding. Die sind am Rotieren, die denken sich, was soll das? Die arbeiten teilweise mehr als ein erwachsener Arbeitnehmer, haben mehr Stunden, werden nicht bezahlt und es ist immer irgendwas Neues. Ja, wenn du sagen würdest, ein Arbeitnehmer so, ja, wir zahlen dir nix, es ist dauernd Prüfungsstress und Dings und Wumms. Weißt du, da habe ich meiner Tochter so gesagt, ey, tritt mal auf die Bremse, ja, weil das ist das Problem bei, oder sag mal, die Gefahr bei dir ist eher so das Burnout-Risiko. Und das habe ich auch schon damals beobachtet an manchen anderen, die haben dann kurz vorm Abitur alles hingeschmissen oder haben mitten im Abitur das so ein bisschen halb hingeschmissen oder waren im Abitur fertig und wollten dann unbedingt eine Handwerkerlehre machen, weil sie gesagt haben, sie wollen nie wieder einen Schreibtisch sehen. Ich meine, nichts gegen eine Handwerkerlehre, aber wozu machst du dann diesen ganzen Gymnasialkäse, ja? Und das war jetzt auch nicht unbedingt Sinn der Sache, dass du da so viel Zeit investierst und du hättest eigentlich gleich vielleicht eine Handwerkerlehre machen können. Wobei natürlich das Handwerk seine ganzen eigenen Probleme hat, so wie es halt zu Tode reguliert wurde und die Preise vernichtet wurden. Also habe ich meiner Tochter gesagt, Isabella, pass auf mit dem Burnout. Du kommst mir manchmal vor wie irgend so ein Abiturient im Abi-Stress. Ja? Und dann gibt es halt diejenigen, die wollen sich nicht so anstrengen in ihrer Altersstufe, die wollen halt nur irgendwie durchkommen, haben allerdings den Stress, dass sie halt dauernd schlechte Noten mit heimtragen. Und die wissen natürlich dann erst recht gar nichts über irgendwas. Also wenn sie abgefragt, ja, dann kriegen sie eine 4 in der Abfrage, dann schreiben sie eine 5 in der Prüfung und dann schaffen sie irgendwie eine 4 im Jahreszeugnis. Also die haben dann teilweise gar keine Ahnung. Machen aber Abitur. Und damals in meinem Englischleistungskurs, da gab es Leute, die konnten keine Brötchen bestellen. Also die konnten nicht sprechen mit anderen Leuten auf Englisch. Ja, Leistungskurs. Also, Riesenstress hier am Gym, aber am Ende können viele Leute einfach gar nichts. Ganz besonders, wenn es halt um diese wichtigen Themen geht. Ja, Geschichte, die Imperien, die Geheimdienste, die krassen Entscheidungen, die da getroffen werden. Das heißt, die ganzen Leute kommen aus der Schule raus und sind blank. Es ist egal, ob du ein Abi hast, du bist blank bei den wichtigen Sachen. Und dann, ja, denkst du so, machst du so dein Mainstream-Leben und dann merkst du irgendwann, irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Ja, die Kosten explodieren, irgendwie keiner kann sich mehr ein Haus leisten und dieses und jenes und irgendwas stimmt nicht. Und dann willst du rausfinden, was nicht stimmt. Und dann versuchen dich halt die ganze Zeit Leute auf ihre Seite zu ziehen. Oh, versuch's mit den Linken und Kommunismus. Nein, nein, versuch's mit den Rechten. Nein, versuch's mit den Russen. Versuch's mit diesem und jenem. Und die können das dann einfach nicht einschätzen. Ich meine, ich hatte ja versucht, in meiner Gymnasialzeit halt eben dann auch nebenher einiges zu lesen, ja, um mich halt zu bilden über Themen, die halt wirklich relevant waren. Aber trotzdem, ich war dann im Abitur fertig, hatte so einen winzigen Bruchteil von dem an Wissen im Vergleich zu heute. Ja, also das war wirklich so winzig. Und dann, ja, musste halt dann studieren gehen, schnell irgendwo hier den Uniplatz sichern und bla bla bla. Und dann sagen dir die Professoren, was du zu lesen hast. Und du hast eigentlich gar keine Ahnung. Ja, du kriegst so ein bisschen hier, ein bisschen da und so, und das bringt dir alles nichts. Das heißt, wir haben hier so ein ganzes Land voll Leute, genau wie in anderen Ländern auch, die wirklich keinen blassen Schimmer haben, wie diese Imperien funktionieren. Und das hat, ich musste auch dann selbst, ich habe mich dann selbstständig gemacht, so nach einem halben Studium, und dann gesagt, ich eigne mir das jetzt selber an und mache da so einen riesen Fass auf und versuche das so zu machen wie Leistungssport. Ja, so richtig Heavy Lifting. Also praktisch so Sam Sulek Style. Du willst halt schauen, wie weit kann man das pushen. Das musst du hinkriegen. Das musst du hinkriegen. Ansonsten als Influencer, vergiss es. Ja, du machst alles nur schlimmer. Also das war eine interessante Sendung hier am Wochenende. Und hier habe ich mir da mal so Notizen rausgekramt. Zur SPD. Also die SPD ist ja relativ relevant geworden nach der Wende. Also wir hatten dann erstmal so den Zusammenbruch des Antikommunismus. Alle dachten so, ja, ist ja okay, ne? Und dann sah die SPD so ihre Zeit gekommen. Also damit Kanzler Schröder, vor allem ja Kanzler Schröder und den Grünen und so. Und man hat dann schon Anfang der 90er Jahre hat man dann so eine Kulturoffensive vorbereitet. Da sprach ich drüber in Bezug auf Rammstein. Das wusste ich da bis dahin auch noch nicht. Also sie haben dann, wie ich gesagt, so 1991, wir brauchen jetzt einen deutschen Musikfernsehsender, der nannte sich dann Viva. Und dann bringen wir alles so Multikulti-Pop-Acts, schlechte Elektro-Dance, Techno-Geschichten, so Muschi-Rock-Bands, dann halt auch Rammstein, weil sie halt Aufmerksamkeit bekamen. Aber das war halt alles so von diesen total linken Leuten gemanagt. Bei Motor Music, dem Label von Rammstein. Das war so ein Kommunist halt, der das gemacht hat und hat auch die besten SPD-Connections. Dann halt der Typ von Viva, ich sag Gorni oder der andere. Und halt, ja, direkte Connection zur SPD. Man wollte halt eben die Jugend dann so richtig beballern, damit die dann nach ein paar Jahren halt SPD wählen. So, und dann hatten wir halt so die Schröder-Ära. Also Rot-Grün, Schröder-Ära. Dann später halt Angela Merkel, klar. Und wir haben, es ist ja inzwischen klar, was es angerichtet hat. Also wirtschaftlich, was es angerichtet hat, kulturell, was es angerichtet hat, durch die Migrationspolitik, was es angerichtet hat. Ich meine, die Merkel war jetzt halt dann bei der CDU, aber ihr Background war ja eigentlich kommunistisch. Ja, und jetzt haben wir halt eben die Misere. Und nun heißt es halt dann so von rechten Influencern, so Verschwörungsinfluencern, Schwurbelinfluencern und halt offen auftretenden Russeninfluencern, die sagen jetzt alle, ja, well, die SPD und diese ganze typische SPD-Politik, die SPD ist das Werkzeug der Amerikaner. Total. So, wir haben damit nichts zu tun, also die Russen so, ja, wir haben zwar mit den SPD-Lern die Pipelines gemacht und wir haben halt so alles mögliche andere mit der SPD gemacht, seit Jahrzehnten, aber hey, wir haben so jetzt so mit der SPD nichts zu tun, nichts mit den schlimmen Sachen, sondern das sind die Amerikaner, also die Imperialisten und die internationalen Banker, die Windmühlen von Zion, die steuern die SPD, wird dann so vermittelt hier von Influencern. Aber was soll denn das für eine Darstellung sein? Ich habe mir ja die SPD ja, nochmal ganz genau vorgeknöpft. In Band 8 meiner Buchreihe finden das unter shop.recenter.com, ja, wo sie dann halt neu aufgebaut wurde, halt von den Besatzermächten, klar, also die Amerikaner und die Briten. Und hat es halt eben dann auch die Geheimdienste mit drin und dann nahm man diese wichtigen SPDler dann auch mit nach Amerika und dann gab es halt eben auch wichtige SPDler, die arbeiteten halt für den amerikanischen Militärgeheimdienst, den Counterintelligence Corps, weil der CIC baut ja hier alle mögliche Politik auf. So, dann haben wir noch die alten Geheimdienstnetzwerke, adlige Geheimdienstnetzwerke, das ist so ein, noch, das geht natürlich noch viel tiefer. Das habe ich ja aufgearbeitet, aber nichtsdestotrotz hast du halt einen riesigen Einfluss gehabt von Russland, einen riesigen Einfluss gehabt von Russland auf die SPD. Und das auch nach 1991. Ja, in der Jelzin-Ära, dann der Putin-Ära, das ging immer so weiter. Und trotzdem wird dann jetzt so gepriesen halt von Schwurblern, Truthern, Neonazis im Prinzip, wird also gepriesen, ja, Russland ist unsere Rettung. Ja, Moment. Unsere Rettung vor der Politik der SPD und der Grünen, ich meine, die Grünen waren ja ultra pro Moskau, ja, lange Zeit. Sind da ja mit Freuden darüber und hielten die Fresse zum Thema Tschernobyl. Also das stimmt doch irgendwas nicht, ja. Und wenn man jetzt hier mal sich hier so Sachen rauskramt, ja, also zum Beispiel hier dieses ganz berühmte Buch von dem berühmten Überläufer Jan Chejner aus dem kommunistischen Tschechoslowakien. Jan Chejner war ein Major General in der tschechoslowakischen Armee. Hat sich dann da drüben so ein bisschen unbeliebt gemacht, also mit so ein bisschen Sachen unterschlagen und halt, ja, solchen Geschichten. Und dann ist er einfach einer Verhaftung zuvorgekommen, er ist einfach übergelaufen. Hat dann so die CIA beraten und die DIA beraten, hier für Spionageabwehr. Also und, ja, also ein typischer Überläufer eben. Und hat dann dieses Buch geschrieben, We Will Bury You. Ja, er war jetzt also vom Rang her der zweithöchste Überläufer. Der höchste war General Ion Mihai Pacepa von dem rumänischen Geheimdienst, glaube ich, war das Securitate. Und als Pacepa sein erstes Buch gemacht hat, Disinformation, raten Sie mal, wer der Editor war oder wer da mitgeholfen hat bei dem Buch. Das war Jeff Nyquist, mit dem ich die wöchentliche Sendung mache. Also, das war, also Chejner war so ein Typ, der hatte also doch erheblichen Einblick so in die Grundstrategie der Sowjets. Also wie sie uns übernehmen wollten über Geheimdienste und auch durch Gewalt. Ja? Und in dem Buch, wenn man sich das jetzt heute rauskramt, dann hat sich natürlich inzwischen dann schon einiges geändert. Also die mussten dann irgendwann ihre Strategie anpassen. Ja? Das heißt, die Russen bearbeiten hier uns jetzt auch mehr und mehr über halt die rechte Schiene. Aber grundlegend ist das immer noch der gleiche Plan. Also die Russen wollen uns übernehmen. Die wollen uns hier total unterjochen. Punkt. Und selbstverständlich durfte Jan Chejner jetzt nicht halt alle möglichen Details nennen in seinem Buch. Also es wirkt halt dann doch relativ vage. Man will eigentlich natürlich dann die Namen hören. Wer waren die Spione, Sowjetspione in der SPD? Wer waren die Sowjetspione bei den Österreichern? Wer waren die Sowjetspione bei den Franzosen? Ja, also, das heißt, selbst wenn man diese Überläuferliteratur kennt, und ich kenne, ich denke, alle wesentlichen Überläuferbücher, selbst wenn man das jetzt so als Influencer, whatever, wenn man das jetzt alles durchgekaut hat, was absolute Grundvoraussetzung ist, ja, ich meine, es gibt ja manche Leute, die das manchmal so ein bisschen ansprechen und so, um sich so Credibility zu verschaffen, aber sie spinnen das eigentlich nicht richtig weiter. Oder sie sind dann irgendwie dann doch aufgeschlossen gegenüber dem Ostblock. Also gibt es auch einen Haufen Faker und Blender da draußen. Wenn man diese Literatur gelesen hat, das reicht nicht. Du musst da noch weit drüber hinausgehen und halt dann vor allem auch irgendwann eigene Arbeit draufsetzen. Weil einfach Chejner viele wichtige Namen und viele Details da so gar nicht nennen darf. Weil es wurde ja dann im Westen unter Geheimhaltung gestellt. Und er sagt dann hier, die Sowjets hatten also einen Plan für Deutschland mit drei Stufen. Die erste Stufe von 1968 bis 1973 hieß es dann, ja, da war das Wichtigste halt, die Beziehungen zu pflegen zur SPD. Ja, Hauptsache du maulst und maulst und maulst gegen Adenauer und gegen halt diese kalte Krieg-Politik und so. Also man soll halt dann einfach hier bei der SPD Frieden rufen. Frieden, 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 Frieden. Und dann in der zweiten Phase des Plans, das sollte so bis in die 1980er reinreichen, bis dahin wollte man einfach sehr, sehr starken Sozialismus hier haben, einen sehr starken Sozialismus haben hier in Westdeutschland. Also alle möglichen Gruppen wollte man dafür benutzen. Ja, auch in anderen europäischen Ländern, also halt die Vollkommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschaften, irgendwelche anderen Medien, Fuzzis, alles, was sich da aufbieten lässt. Und das Ziel war natürlich dann, die NATO aufzubröckeln und dann in Phase 3 des Plans wäre dann die NATO hinfällig. Und und dann ohne NATO sind wir nicht mehr geschützt. So dachten die Sowjets, laut diesem Mega-Überläufer. Das heißt, wir Deutschen wären dann nicht mehr geschützt durch die NATO, also könnte dann die Sowjetregierung dann halt eben dann hier Drohungen ausstoßen gegen die Bonner Regierung und sagen, wenn ihr jetzt nicht hier dem Sozialismus in Westdeutschland zustimmt, dass jetzt hier da bei euch alles so übernommen wird, wenn ihr das nicht so mit euch machen lasst, dann gibt's halt Krieg. Oder auch einen begrenzten Krieg oder was ich vielleicht eine andere Atomwaffe, who knows, aber das war so der Plan. Ja, Schritt 1, 2, 3. Erst macht man so, Friedensaktivismus mit der SPD rum, dann baut man den Sozialismus immer krasser hier aus und dann kommt so die Phase der Machtübernahme, notfalls auch mit einer Kriegsdrohung, weil dann gibt es ja dann eh keine NATO mehr. Ja, und jetzt haben wir natürlich eine andere Situation, also die Sowjetunion musste halt sich in der bisherigen Form natürlich dann auflösen, gab sich ein neues Branding, auch als konservativ, so eine Mischideologie, also die predigen halt noch so Scheindemokratie, dann machen sie einen auf Zarentum, Zarenkaiserreich und pflegen immer noch so Sozialismus auch in der Sowjetunion, in Russland, ja, und in den Bruderstaaten. Also und jetzt hast du eben dann bei uns die Linken immer noch, die halt maulen, also die SPD, die wollen ja seit Jahr und Tag, also auch in den letzten 30 Jahren, die SPD will all unser Geld ausgeben und schwächt uns wirtschaftlich, bis halt alle Leute nur noch am Abkotzen sind, also reif für die Revolution. Das ist dann so die linke Schiene und dann haben wir jetzt eben dann auch so diese rechte Schiene, natürlich pro Moskau, die AfD. Und die AfD mault halt auch, ja, alles so mies und alles schlecht und alles schlecht und alles ist immer nur Amerikas Schuld. Und so will man halt hier alles Mögliche dann ins Chaos stürzen und aufweichen. Bis sich dann vielleicht Deutschland oder zumindest ein Teil Deutschlands, bis wir uns hier so aus der NATO rauslösen. Und dann kommt halt die große Drohung von Moskau. Also wenn ihr jetzt nicht hier diese Revolution habt in Deutschland, dann gibt es halt ein paar Atomraketen oder eine Bodeninvasion oder sonst irgendwas. Und dann ist halt die Übernahme fix. Ja. Und selbstverständlich, also laut diesem Überläufer, ja, war eben die Infiltration der SPD so krass, dass, also wir reden hier von sehr hohen prozentualen Anteilen an SPD-Lern, wichtigen SPD-Lern, die eigentlich Verräter waren für den Ostblock. Das sagt halt so diese Überläufe. Er darf natürlich nicht die Details nennen und so. Und so ähnlich stellt man sich das halt jetzt so vor, oder stelle ich mir das vor bei der AfD, dass halt eben dann auch eine erhebliche prozentuale, das ist ein erheblicher prozentualer Anteil hier bei der AfD, dass die halt eben dann auch vielleicht schon für den, dass diese AfDler für den Ostblock arbeiten. Das war so dieser Drei-Stufen-Plan für Deutschland. Und es heißt halt, ja, das war halt super leicht anscheinend, die SPD zu infiltrieren. Und die SPD wurde somit zu dem Hauptwerkzeug, also in Westdeutschland, die SPD wurde zum Hauptwerkzeug für die Sowjets, sagt er hier. Die Richtlinien sagten ganz eindeutig, wir brauchen diese taktische Allianz mit der SPD. Auch wenn wir die SPD natürlich dann irgendwann zerstören nach der Machtübernahme. Das sind halt so die nützlichen Idioten, die man dann los wird. Ähnlich würde sich das auch wahrscheinlich dann hier verhalten mit der AfD. Also wenn hier alles übernommen wird, dann ja, dann landen halt die AfDler hier so in einem Sonderknast in Sibirien. Oder man hört nie wieder von denen, so ein bisschen wie Nawalny jetzt so. Ja, wir wissen nicht, wo die sind. Ja, oder wie diese paar tausend Leute, die man da bei Smolensk in Polen da umgebracht hat. Da ist dann so, ja, wir wissen nicht, wo die sind. Ja, wir haben die Schaufel weggeworfen, wir wissen nicht mehr, wo die sind. Also Chruschtschow hat sich dann eben auch unterhalten mit der SPD-Führung. Das erzählt hier dieser ranghohe Überläufer. Also vom Rang her der zweithöchste Überläufer. Die Tschechen mussten dann auch noch hier Beziehungen knüpfen zu der SPD in Deutschland. Das war so der Befehl. Ansonsten hieß halt die Direktive, alles machen, um die Konservativen zu diskreditieren in Westdeutschland. Also alles Konservative diskreditieren, alles, was irgendwie pro-Amerika ist, diskreditieren. Politiker attackieren, Franz Josef Strauß, ich meine, der war ja auch dirty as heck, aber gab der Kreml den Befehl an den ganzen Warschauer Pakt, ihr müsst jetzt es so aussehen lassen, so ein bisschen in eurer Politik, als würdet ihr im positiven Sinne reagieren auf die SPD. Ja, weil die SPD gab sich ja so ein bisschen auf Abstand hier zum Ostblock. Und die SPD wollte immer so, die SPD wollte halt immer so den, ja, einen positiven Effekt haben. Ja, nach außen. Und da gab es eben dann die Direktive vom Kreml. Wir spielen hier so dieses Theater. Ja, dass halt dann in Deutschland so der Eindruck entsteht, ja, die SPD hat positive Effekte auf den Ostblock, auf diverse Ostblockstaaten. Aber das ist nur zum Schein. Das heißt, diese ganze Freundschaftspolitik, schön Wetter, Wandel durch Handel und neuer Frühling und bla bla bla, so, das ist alles nur Fake. Ja, es geht nur um eine knallharte Machtübernahme. Dann hieß es, auch der Ostblock würde ab und zu mal die SPD kritisieren, damit es so aussieht, als sei man nicht total unter einer Decke. Und dann heißt es, die Tschechen, das war der Befehl von oben vom Kreml, die Tschechen und die, also Tschechien und Ostdeutschland, die sollten eben dann auch Geld schieben an die SPD, also vor allem den richtig linken Flügel der SPD. Also da tauchen dann magisch Gelder auf, ne, für Wahlkampf und Plakate kleben und für andere Kampagnen und Werbung und dann irgendwie halt alles, was da so ein bisschen mit reinspielt. Zeitungen bekamen ja in Westdeutschland Zeitungen bekamen ja hier auch Geld aus dem Osten. Also Hauptsache, ja, Kohle reinstecken. Dann sprach ich hier von einem Treffen vom Verteidigungsministerium. Und dann gab es so einen Vortrag von Wladimir Kouchki, das war so der Sekretär des Zentralkomitees da, Sowjetkomitees da in Tschechien. Und erzählt der Überläufer hier, deutsche SPD werde bald die Regierung stellen. Und das ist dann auch so eingetroffen. Unter Anleitung von Moskau wurde dann den Leuten dann erzählt, ja, unter Anleitung von Moskau hatten wir schon hier Gespräche mit unseren Kontaktpersonen, also Maulwürfen in der SPD. Also da haben wir uns dann abgesprochen über die Politik und so. Ja, das heißt, die SPD wird dann die DDR offiziell anerkennen. Die kommunistische Partei in Westdeutschland solle halt dann wieder, glaube ich, erlaubt werden, weil die war dann schon verboten. Also man konnte ja nicht alles durchsetzen. Also die KPD blieb verboten, aber es gab dann ja irgendwann praktisch so eine ähnliche Partei. Genau, und dann diese sowjetischen Analysten haben sich dann gedacht, naja, aber wie läuft das dann hier in Westdeutschland? Also nicht, dass wir den Bogen überspannen, dachten sich die Kommunisten, weil dann könnte es halt so eine riesige rechte Gegenbewegung geben in Westdeutschland und dann verlieren die Kommunisten halt hier an Boden. Also man erwartete dann vor allem für die dritte Phase des Plans für Deutschland, man erwartete da eben massiven Widerstand von den Rechten. Also auch paramilitärische Kräfte, also dann richtig rechte Leute in der Bundeswehr und so. Aber darauf hätten die Sowjets dann reagiert mit der Androhung von Militäraktionen. man sei durchaus bereit gewesen, heißt es hier, einen Krieg zu führen, also einen begrenzten Krieg zu führen gegen Deutschland, Westdeutschland. Man hatte da hier auch so Sondereinheiten parat, und also schon 1968. Die hätten dann im Ernstfall, die wären hier so leise, still und heimlich, wären die hier reingesickert und hätten halt dann bestimmte Leute entführt, ermordet, bestimmte Sachen zerstört. Ja, in Vorbereitung für diesen Krieg. Ja, und so ist die Situation eigentlich heute noch. Das heißt, wer weiß, was da für Drohungen gegen Deutschland ausgestoßen wurden. Natürlich über diplomatische Kanäle. Also das heißt, es soll nicht an die Öffentlichkeit. Jetzt so während der Ukraine-Situation. Ja, also es kann durchaus sein, dass da handfeste Drohungen geschwungen werden von den Russen. Wenn ihr Deutschen dies, dann machen wir Russen jenes. Ja. Und es ist ja klar, die Deutschen können sich nicht mal konventionell verteidigen. Also unser Militär ist da 10 bis 15 Jahre hinterher. Wir sind da ziemlich im Eimer. Und eine ähnliche Situation haben wir in Österreich. Also Khrushchev hat sich dann eben entschlossen, die Besatzungstruppen da abzuziehen aus Österreich im Jahr 1955. Man hatte so einen Vertrag geschlossen, Österreich bleibe neutral. Das war jetzt nicht so eine populäre Entscheidung hier in der Sowjetunion, aber Khrushchev höchstpersönlich war der Überzeugung, dass halt genügend Spione da sind in Österreich, also genügend Verräter, Maulwürfe in Österreich, um eben halt genügend russischen Einfluss auszuüben. Also man bräuchte da nicht mal unbedingt Krieg in Österreich, das würden die Spione erledigen, aber notfalls wäre man da auch reingegangen. Also man hatte da verschiedene militärische Optionen gegen Österreich. Man wollte da reindringen über den Balkan. Also Jugoslawien. Ja, das heißt, man hatte da so eine Idee. Also zum Beispiel, wenn halt Tito dann tot ist, dann soll er so aussehen, als sei jetzt nicht klar, wie es jetzt in Jugoslawien weitergeht. So die Sowjetleute streiten sich dann so mit den nicht so sowjetischen Leuten, so soll das aussehen. Und dann würden die Sowjets, also die Sowjetunion, die UdSSR, würde dann massiv Truppen reinschicken. Also so 400.000 Truppen reinschicken nach Jugoslawien. Und dann würde man diese Streitmacht halt weiterschieben nach Österreich, um Österreich komplett einzunehmen. Ja, und man hätte sogar so eine False Flag gemacht gegen die Ösis. Also man wollte das so aussehen lassen, als hätten Österreicher da irgendwelche fiesen Operationen da gemacht in Jugoslawien. Und diese Kräfte seien da rein nach Jugoslawien, und es hätte halt dann diese Neutralität verletzt, das Neutralitätsgebot halt hier verletzt. Und dementsprechend, ja, dann spielen die Russen, also vor allem natürlich die russische Führung, die spielen wieder die Opfer. Wir marschieren hier ein in Österreich, aber das heißt nicht, dass wir die Aggressoren sind, hätten die Russen gesagt, Sowjets, sondern die Österreicher sind schuld. Kommt uns das bekannt vor? Naja, ist das gleiche Lied wie jetzt mit der Ukraine. Also die Russen gehen da rein und sagen, wir sind das Opfer. Also das ist natürlich jetzt so ein populärer Talking Point geworden, halt also von diesen ganzen verräterischen Influencern, also teilweise sind es einfach nur Deppen, Leute, die Geld verdienen, populär sein wollen, Leute, die den Schwachsinn wirklich glauben. Gibt aber auch genügend Verräter, die sich bezahlen lassen von den Russen. Also dieser Abschaum, der eigentlich wirklich für ins Gefängnis gehört, die haben jetzt schon die Propaganda so vorbereitet, und die würden das auch machen, wenn quasi Österreich an der Reihe ist. Also wenn dann Österreich das Ziel ist und nicht mehr nur die Ukraine. Ja, hättest du genauso halt hier dieses Elend und eine Invasion da in Österreich, aber die Schwafler, die Schwurbler würden sagen, nein, nein, Österreich ist schuld. Die Österreicher sind schuld. Also das heißt, es wäre eine Rettungsaktion von den Sowjets, so hätten die das dann dargestellt. Also man würde den jugoslawischen Brüdern helfen. So hätten die Sowjets, also vor allem die Russen, das dann erklärt. Also Codewort wäre Polarka gewesen. Das heißt, wenn dieses Codewort erteilt wird, dann geht dieser ganze Plan los. Also das heißt, also das westliche und das südliche Österreich wären angegriffen worden von tschechischen Truppen, ungarischen Truppen. Ja, und dann, das ist so der erste Vorstoß, und dann kommen halt noch 400.000 Truppen nach, hier aus Jugoslawien und so, und die brezeln dann durch Österreich durch. Die brezeln durch Österreich durch und stellen dann auch so offiziell die Kontrolle wieder her über Jugoslawien und sagen, jetzt ist die Rettungsaktion vollendet. Wir haben unsere kommunistischen Brüder hier gerettet vor den Faschisten. Also den Österreichern. Ja, so hätte das dann geklungen. Dann gab es noch hier geplante Operation Donai. Das war so ein Alternativplan. Also wenn halt ein Großangriff passiert wäre gegen Europa. Also der Warschauer Pakt macht hier was richtig Großes. Marschall Jakubowski, so der Überläufer, meinte hier Folgendes: Die Russen haben bereits mehr als 4000 Kollaborateure in Österreich, die uns dann halt helfen, wenn das Land besetzt ist, um halt die größten Feinde da zu identifizieren und zu finden und dann zu eliminieren oder halt zu verhaften. Ja, die Schweiz hätte man auch noch angegriffen. Also man hätte da hier laut dem Überläufer da aus dem Ostblock, man hätte die Neutralität der Schweiz total verletzt. Das wäre den Russen egal gewesen. Ja, das heißt, für die Sowjets zählte die Schweiz immer zur NATO. Also alle Truppen der Schweiz, alle Waffen der Schweiz, alle Kapazitäten der Schweiz, das haben die Russen, die Sowjets, das haben die einfach in ihrer Auflistung dazugerechnet zur NATO. Die hätten da keinen Unterschied gemacht. Ja, Schweiz sei bourgeois und ein Teil des kapitalistischen Systems, also tschüss Schweiz. Das wird übernommen. Also nach dem Plan gab es keine Alternative zur Gewalt. Also gerade hier auch in der Schweiz, das heißt, selbst wenn du ein Arbeiter bist in der Schweiz, die hätten dich als privilegiert betrachtet und du seist voll der Feind und so. Also die hätten ja noch alles weggenommen. Das heißt, stell dir mal vor, du bist halt so ein Angestellter oder so ein Facharbeiter in der Schweiz gewesen im Kalten Krieg. Dein Land wird übernommen von den Sowjets und dann sagen diese Leute dir, naja, du bist so ein ausbeuterischer Kapitalist, weil du besitzt hier irgendwie so ein Häuschen irgendwo, du besitzt irgendwie zwei Autos und Haus, Hof und Hund. Das ist bourgeois, das ist privilegiert. Also nehmen wir dein Haus weg, deine Autos. Das kriegt jetzt Sergej, ja, Sergej, unser Parteifunktionär, der wohnt jetzt in einem Haus. Und dich packen wir in irgendeine Blechhütte in der Nähe von deinem Arbeitsplatz, ja. Oder wir bringen dich in die Sowjetunion, weil wir dich da dringender brauchen. So. Auch Schweden war ein Ziel. Das war auch selbstverständlich. Also Skandinavien war natürlich wichtig für die Sowjets. Und wenn man das übernimmt, hätte man im nächsten Schritt dann auch die perfekte Angriffssituation gegen Großbritannien. Also man hatte da, also es ist hier Osteuropa, dann an einem Sowjetraum, man hatte da ungefähr 5 Millionen Mann bereit, Soldaten gegen Skandinavien. 5 Millionen. Das heißt, die DDR-Truppen hätten dann auch mit angegriffen, polnische Truppen hätten auch mit angegriffen, also hier Angriffe gegen Norwegen, Schweden und Dänemark. Die Rote Armee wäre alleine nach Finnland rein. So war das gedacht. Spionagesubversion in Skandinavien, ganz, ganz wichtig für die Sowjets natürlich. Erzählt uns hier dieser Überläufer. Also in Schweden, da wurde spioniert, bis es raucht. Also man bezahlte, also zusammen mit polnischen Geheimdiensten und DDR-Geheimdiensten, man bezahlte die Linken in Schweden. Also die schwedischen Sozialdemokraten, die wurden da bezahlt und geschmiert und da waren überall Spione drin und so. Das heißt da, laut seiner Erinnerung, hier stand Mitte der 1960er Jahre, nach seinem Kenntnisstand waren mindestens 40%, der Sozialdemokraten in Schweden waren unter Kontrolle der Sowjets über halt Agenten oder halt indirekteren Einfluss. Holy moly. Also und dann ja, Angriff gegen Schweden, jada, jada, jada. Also man wollte halt in kürzester Zeit die wichtigsten Bevölkerungszentren hier einnehmen, die Häfen, Industriezentren, über halt diese Fallschirmjäger. Ja, und dann noch eine Woche und dann hast du halt so den Rest des Landes unter Kontrolle gebracht. Bleiben nur noch so ein paar Guerillatruppen übrig als Feinde. Die Sowjets penetrierten auch mit ihren Spionen natürlich die Streitkräfte von Schweden. Also man hat da alles Mögliche abgegriffen, auch an Technologie und so. Dann, der Warschauer Pakt wurde angewiesen, Einflussagenten hier zu rekrutieren. Natürlich hochplatzierte Einflussagenten in Frankreich. Ja, und wenn halt so ein Krieg ausbricht, so ein größerer, dann wurde angenommen, die Franzosen würden halt nicht hier auf ihre Nuklearraketen zurückgreifen. Also die Franzosen würden da stillhalten. Wenn hier der Großangriff kommt vom Warschauer Pakt, so die Vorstellung, dann, also wenn der Warschauer Pakt da anrückt, dann würden die Franzosen kapitulieren. Ja. Und es seien ja auch schon genug Spione in Frankreich, also hätte das so geklappt. Ich meine, es war schon ein bisschen optimistisch. Ich meine, das hätte auch natürlich dann nicht so glatt laufen können, aber nichtsdestotrotz, so denken die Russen. Ja, ja, Paris, Marseille, Bordeaux und so. Also dieser Überläufer durfte dann sogar detaillierte Pläne einsehen. Und das heißt halt, wir haben da alles infiltriert in Frankreich. Die Politik, die Verwaltung, Militär, das Kabinett und so, überall halt Russenspione oder halt Ostblockspione. Dann Amerika, ja, man wollte halt immer nur Stimmung machen gegen Kapitalismus. In Amerika, man wollte alles auf links drehen. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache, was halt überhaupt gar nicht so zur Sprache kommt hier bei uns jetzt in der Russenpropaganda, so Truther, Verschwörungspropaganda und so. Da heißt es hier immer so, ja, die Democrats in Amerika, ja, also jetzt Joe Biden und so, die Democrats arbeiten für die große westliche Weltverschwörung. Die internationalen Banker, die Windmühlen von Zion. Ja, Moment. Welche Partei war lange pro Ostblock? Ja, so richtig sanft gegenüber der Sowjetunion. Das waren die Democrats. Das waren nicht die Republicans. Und da hast du halt eben dann jetzt in Amerika seit vielen Jahrzehnten, hast du in Amerika das gleiche Problem wie hier, dass halt einfach Verräter rekrutiert werden, Maulwürfe, dass da Leute eingeschleust werden bei den amerikanischen Democrats. Also halt Russenspionage und nochmal Russenspionage. Ja, wie in den anderen Ländern auch. Oh, wir wollen die Sozialdemokraten, wir wollen die Sozialdemokraten, wir können da leichter rein, wir wollen die Sozialdemokraten. Ich meine, heute ist es ein bisschen breiter gefächert, also die Russen versuchen natürlich dann auch reinzukommen hier in die Republicans. Auch die Meinungsführer haben es ja teilweise geschafft, also mit halt den üblichen Influencern da draußen, die jetzt halt so einen auf konservativ machen, sind aber total pro Russland. Ja, und das ist halt auch so eine Sache. Also da wird dann immer erzählt, ja, Joe Biden und das ist ja alles links und woke und das geht zurück auf die Windmühlen von Zion und die Bankerweltverschwörung. Ja, im Moment, was ist mit dem russischen Einfluss? Wird da mal drüber geredet? Ja, nee. Das ist so, das ist einfach so, da redet man nicht drüber. Fragen Sie mal irgend so einen Schwurbler da draußen, irgend so einen Stusser auf YouTube oder auf anderen Plattformen. Was ist denn mit dem russischen Einfluss? Mit dem russischen Einfluss auf diese Democrats und diesen ganzen Woke-Mist? Ich meine, das haben die ja hier auch beeinflusst, in Deutschland, in Westdeutschland. Ja, oh, freie Liebe und Drogen und alles ist irgendwie anders und wir erziehen die Kinder jetzt total schräg und wir machen jetzt alles so hier und da und Lirum Larum Löffelstiel. Das ging ja auch zum ganz, ganz großen Teil auf die Russen zurück. Diese ganze Woke-Mist. Das ist so behindert, wenn jetzt halt irgendwelche amerikanischen Influencer oder so, wenn die jetzt halt dann so meinen, wir sind die tollen konservativen Republicans, wir hassen die Democrats und wir lieben Putin. Es ist so behindert. Oder verräterisch. Ja, und dann hieß es halt bei dem Überläufer, Ostblock, Überläufer hat dann gesagt, naja, die Ziele waren Amerika isolieren, also dass die Europäer sich da absondern, dass Amerika sich da auch zurückzieht, weniger aktiv ist in Europa. Ja, die Reduzierung von Amerikas Militärmacht und so. Schwächung der amerikanischen Wirtschaft. Also man wollte das eigentlich erreichen, also die Sowjets wollten das erreichen, dass man die amerikanische Wirtschaft so stark schwächt, dass man sich bis zum Jahr, das war so der Plan, bis zum Jahr 1990, dass man Amerika so weit hat, dass es in einer vorrevolutionären Lage ist, in einer Situation ist, also kurz vor einer Revolution. Also und auch in Amerika fürchtete man halt eben einfach diesen konservativen Backlash, also vor allem antirussischen Backlash. Ja, und er meint hier noch, also das ist dieser vom Rang her zweithöchste Überläufer aller Zeiten aus dem Ostblock, dieser Jan Schäner von den Tschechen. Er meinte dann, man hatte schon auch den Plan, die Konservativen zu bearbeiten. Hier in Amerika, über den Geheimdienst, den Russen-Geheimdienst. Also man wollte auch in Europa so auch nationalistische Stimmungen verbreiten und sagen, oh, wir wollen uns doch nicht rumkommandieren lassen von Amerikanern, oh, wir müssen uns ablösen von Amerikanern. Da ging es nur um Eroberungspläne hier der Russen. Also das erstmal so viel zu diesem Überläufer und zu diesen Plänen. Also das heißt, die Überläufer dürfen in den Büchern nur ganz grob beschreiben, was sie wissen. Man kann sich den Rest denken, man kann da weiter ermitteln. Also muss damit rechnen, Deutschland ist seit langer, langer Zeit ja komplett durchseucht von Russenagenten. Also das war immer so der Witz, irgendwie so wie in diesen Werner-Filmen. Irgendwie bla bla, die Russen kommen. Nee, die Russen sind längst hier. Die sind längst hier. Und wenn die hier was zersetzen, wenn die hier Sachen zerstören, wenn die hier einfach mehr und mehr kaputt machen, diese Russenagenten, dann wird der Schaden in der Propaganda dann aber letztendlich, wird der Schaden dann den Amerikanern angelastet. Also die Amerikaner hätten hier in Deutschland alles zerstört. Das sind nur die Amerikaner, heißt es dann. Ja, die SPD und die Grünen und das sei der amerikanische Einfluss. Wird uns dann erzählt. Und dann haben wir halt Leute, die aus diesem Schulsystem rauskommen. Also egal, ob du ein Abi hast, das ist eine Bestnote, du hast dann keine Ahnung von Tuten und Blasen. Null. Nix über Spionage, nix über die Imperien. Ja. Und das ist natürlich eine epische Katastrophe. Also, dann sah ich kürzlich auf Twitter Folgendes, einen Videoausschnitt mit Tucker Carlson, ist ja der große Medienstar immer noch in Amerika, war bei Fox News, jetzt macht er irgendwie so einen eigenen Laden, ist auch immer noch auf Twitter oder X. Und Tucker Carlson ist halt so ein Ultra-Muppet für den Kreml. Ultra-Muppet für den Kreml. Und jetzt gibt es da so einen Twitter-Account, der heißt Russian Market. Und der tweetet dann so einen Videoausschnitt. Da heißt es dann so, also Tucker Carlson ist dann irgendwie aufgetreten bei RT Deutsch, Russia Today Deutsch. Ich meine, eigentlich dürfen die hier nicht mehr regulär senden, aber irgendwie im Internet machen die das irgendwie trotzdem noch. Also das sieht so aus, als sei Tucker Carlson hier im Interview gewesen mit RT Deutsch. Ja, und dann heißt es dazu irgendwie hier so ausschnittsmäßig, ja, die Deutschen hassen sich anscheinend selber, die Deutschen sind blöd, weil Also die Deutschen sind ja blöd, weil die schöne Pipelines, also die schönen Pipelines Nord Stream, die Pipelines, die seien ja so toll gewesen und praktisch konservativ gewesen. Und dann kam aber der böse, böse Joe Biden, US-Präsident Biden, ein Linker, und der linke Präsident macht die schönen konservativen Pipelines kaputt. Und die Deutschen machen keinen Aufstand. Also das muss ja dann, die Deutschen müssen sich ja irgendwie selber hassen. Salbadet hier Tucker Carlson. Ich meine, Carlson hat keine Ahnung von gar nichts. Weder von den Deutschen, noch von den Russen, noch von irgendwas. Ja, es ist halt, erstens mal, ich meine, er beschuldigt ja halt direkt, so wie Seymour Hersh, er beschuldigt halt irgendwie Joe Biden, hier so eine riesen komplizierte Operation gemacht zu haben, um die Nord Stream Pipelines zu zerstören. Nee, das hätten viele Taucher in Europa machen können an der gleichen Stelle. Ja, das ist nicht kompliziert. Die Russen sehen natürlich deswegen schwach aus, deswegen spinnen die Russen halt dann alternative Geschichten von der Mega-Monster-Verschwörung. Also erstens mal, ein kleines Team hätte das hinbekommen. Und die Täter sind halt bislang noch nicht endgültig ermittelt. Also kannst du dich nicht hinstellen und sagen, der Joe Biden hat die Pipelines gesprengt. Weiß doch keiner mit Bestimmtheit. Und es handelt sich auch nicht um ein konservatives Pipeline-Projekt. Nein, das war ein kommunistisches Pipeline-Projekt. Gerhard Schröder, Matthias Warnig, zig andere SPD-Leute. Dann hat man diese komische Stiftung da gegründet. Und da waren so viele SPDler mit beteiligt. So viele SPDler waren damit beteiligt. Ja, das war so ein linkes, linkes Traumprojekt, diese Nord Stream Pipelines. Ja, und dann stellt sich diese Krampe dahin und sagt, na, es ist irgendwie, das ist eine linke Verschwörung gegen diese schöne konservative Pipeline. What? What? Ich meine, ich traue Joe Biden auch überhaupt nicht, aber das ist einfach nur krank. Das ist einfach nur krank. Ja, und bei Tucker Carlson, da weißt du ganz genau, der hat sich nicht eingelesen in Nord Stream. Der hat sich nicht eingelesen in Gerhard Schröder und Warnig und Gazprom und so. Das würde den ja Zeit kosten. Müsste der ja jetzt erst einmal so eine Auszeit nehmen und erst einmal so ein paar hundert Bücher lesen oder ausgewählt natürlich. So das Beste, was es halt eben dann gibt. Und dann hätte er vielleicht eine Chance, irgendwie relevant zu sein, inhaltlich. Aber der hat die Zeit nicht. Ja? Das ist, wenn jemand, irgendein Influencer da draußen, wenn der eigentlich blank ist, dann bräuchte der 5 Jahre Minimum, um auf ein ansprechendes Niveau zu kommen. Ja, und jemand, der schon richtig gebildet ist, ist aber in 5 Jahren dann nochmal weiter. Also das heißt, solche Leute können die können den Vorsprung von anderen nie aufholen. Das schaffen die gar nicht. Und ja, das heißt, was eben auch noch dazu kommt, ist, es waren die Republicans unter Ronald Reagan. Also die Partei, der sich ja Tucker Carlson zugehörig fühlt. Es waren die Republicans unter Ronald Reagan, die eben gesagt hatten damals, nee, Deutschland, also Westdeutschland ist eh schon zu gasabhängig von den Russen. Es war damals so 14% Abhängigkeit. Und mit neuen geplanten Pipelines sollte sich diese deutsche Abhängigkeit halt eben dann verdoppeln auf rund 30%. Also 30% des westdeutschen Gases kämen dann von den Russen. Und haben die Amerikaner in ihrer Geheimdienstanalyse, die ist inzwischen öffentlich, haben die Amerikaner gesagt, das ist eine doppelplus ungute Idee, es ist saublöd. Komplett blöd. Es hilft einfach nur dem russischen Imperialismus und das ist einfach nur ein No. Aus irgendwelchen seltsamen Gründen haben die Amerikaner dann irgendwann ihren Widerstand aufgegeben gegen diese weiteren Pipeline-Projekte und dann waren wir irgendwann so 50 oder mehr Prozent abhängig. So ist das gelaufen. Ja, so ist das gelaufen. Und auch heute noch Also heute noch, Republicans waren halt richtig hart. Republicans waren richtig, richtig hart gegen Nord Stream. Und zum Beispiel US-Senator Ted Cruz und auch andere Republicans, auch Democrats manche, Tom Cotton, Ron Johnson und so. Und diese Senatoren zum Beispiel, die nannten eben Gesetze in Amerika, zum Beispiel den Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, Teil des National Defense Authorization Acts und des Protecting Europe's Energy Security Act. Ja, das heißt, man hat da sogar schon Gesetze verabschiedet. Da brauchst du ja normalerweise für so wichtige Gesetze oftmals halt eben dann beide Parteien. Da wurden Gesetze verabschiedet, die sicherstellen sollen, dass man Russlands Einfluss zurückdrängt. Und ich meine, und dann gibt es da so Leute, die halt einfach, ja, kommen aus der Schule raus, haben keine Ahnung von den Themen und dann werden sie Internetaktivisten und denken dann irgendwie so, ja, die Republicans an sich sind pro-russisch. Und glauben dann irgendwie die antirussische Strömung bei den Republicans sei irgendwie total klein. Das ist sie überhaupt nicht. Vor allem die wichtigen Republicans, die ganz wirklich, also einige wichtige Republicans, wollen die Russen zurückdrängen. Und viele, die jetzt halt, so teilweise Trump noch unterstützen oder Trump gerade so tolerieren und so, die mögen Trump eigentlich gar nicht. Die denken halt, wir wollen halt einfach nur das Weiße Haus. Aber dann ist Trump halt dann irgendwann mal wirklich weg für alle Zeiten. Der ist dann zu alt. Also da kannst du noch so sehr Maga-Mützen tragen und irgendwelchen Internet-Content machen. Ziemlich bald ist Donald Trump einfach zu alt und er hat so viel Ärger an der Backe. Also muss es dann irgendwie anders weitergehen. Wer weiß, was da steckt hinter Tucker Carlson und solchen Leuten. Das ist einfach grotesk. Also, kommen wir gleich zu Olaf Scholz. Wo liegt seine Loyalität? Bei Deutschland, sonst dem Sozialismus oder bei Russland? Wir wissen es nicht, bis heute nicht. Also, werfen wir einen Blick auf den Chat heute Abend hier. Dann, User 2314 schreibt hier, Fouché ist ja während der Französischen Revolution auch brutal gegen Aufständische und Proteste vorgegangen. Nee, die ganze Situation war komplett irre. Also, die verschiedenen Gruppen gegeneinander, auch gegen die Bevölkerung. Selbst Napoleon hat ja mal zusehen müssen, wie so ein Mob aus dem Volk angefangen hat, wie so ein Mob dann angefangen hat, Leute zu massakrieren. Also das ist halt eben nicht so, dass jetzt so die generelle Bevölkerung, dass das immer so die armen Opfer sind und die guten sind und so. Nee, die generelle Bevölkerung, die ist auch ziemlich, ziemlich kaputt und kann auch unglaublich brutal und gewalttätig sein. Ja, ich meine, das wird halt immer so gerne so dargestellt, oftmals von so verschiedenen revolutionären Gruppen oder anderen Gruppen. Ja, die Bürger und das Volk und das Volk und das Volk, ey. Das Volk ist auch mit Vorsicht zu genießen, ja. Das heißt, es ist immer meistens so das Primärziel, wir wollen jetzt irgendeinen Regierungswechsel und so, aber wenn du halt dich nicht klar genug hier organisiert hast, dann hast du vielleicht lauter Psychopathen da in der neuen Führung und dann wird's halt genauso schlimm oder schlimmer wie vorher. Das musst du halt auch bedenken. Also. Also dann heißt es hier im Chat, kannst du mal eine Prognose geben, wie lange das mit der Ukraine noch geht? Gerade sieht es so aus, als würde man die Ukraine im Stich lassen, eventuell einen Deal machen im Hintergrund. Naja, die Geheimverhandlungen, da hast du wirklich keinerlei Einblick drin, wer da was genau androht und wie das dann jetzt so weitergeht und so. Und was da alles mit reinläuft. Das hatte ich ja schon während der Anfangsphase des Krieges erzählt. Die Geheimverhandlungen um die Ukraine betreffen nicht nur die Ukraine, sondern alles Mögliche. Ja, das kann als heißen, man teilt jetzt die Ukraine, aber Die Russen dürfen dann wieder irgendwie vielleicht Gas verkaufen. Die Russen müssen nicht so viel Geld beisteuern zum Wiederaufbau der Ukraine. Die Russen dürfen weiter rüsten. Die Ukraine muss sich da vielleicht einschränken bei der Rüstung. Dann gibt es vielleicht Auflagen für die Polen. Ja, die Polen dürfen dann auch nicht mehr so hoch rüsten. Die Deutschen dürfen auch nicht wirklich rüsten. Also das kann wirklich auch zurückgehen bis zur Wende. Ja, da, als halt Moskau und Washington eben da Geheimverhandlungen führten um das Schicksal von Deutschland und dann mal die Ergebnisse präsentiert und gesagt, das ist jetzt halt so der Deal. Aber welche geheimen Klauseln da noch mit reinkommen, das ist bis heute absolut geheim. Da kann verhandelt worden sein, ja, Deutschlands Streitkräfte werden ruiniert werden in unserem Plan. Dann irgendwann gibt es auch keine Wehrpflicht mehr und kein Waffenrecht und keinen richtigen Zivilschutz mehr. Also Deutschland wird in eine Situation gebracht, wo es absolut wehrlos ist. Also weder fähig zu einem Angriff natürlich, aber auch nicht fähig zur Verteidigung. Deutschland darf keine Munition haben. Kaum noch Panzer, kaum noch Flugzeuge. Atomausstieg, ja, dass die Deutschen jetzt auch nicht mehr so schnell Nuklearwaffen improvisieren könnten. Also das wurde vielleicht alles in diesem Deal damals so verhandelt. Und wenn jetzt halt um die Ukraine verhandelt wird, dann betrifft uns das auch uns. Also betrifft uns, es betrifft die Österreicher, es betrifft die Polen. Und da kann es eben dann eben solche Auflagen geben. Also man hat es ja schon gesehen, seit einer ganzen Weile, das versprochene Sondervermögen, 100 Milliarden für die Bundeswehr, da hat sich eigentlich nichts wirklich getan. Eigentlich bräuchten wir laut Wehrbericht 300 Milliarden, um aufzuholen. Halbwegs einigermaßen aufzuholen, dann wären wir immer noch nicht super. Und jetzt will man da gar nichts mehr machen groß mit der Bundeswehr. Also wir haben hier so einen Krieg eigentlich in Europa, in der Ukraine, aber es ist hier keine Zeitenwende passiert, die Bundeswehr liegt immer noch genauso am Boden wie vorher. Solche Sachen werden wohl hinter den Kulissen ausgehandelt. Es ist halt schwer einzuschätzen, wie stark der amerikanische Einfluss noch ist hier in Deutschland und wie stark inzwischen der russische Einfluss ist auf Deutschland. Das ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Selbst wenn jetzt so ein Deal passiert in die Ukraine und so, dann betrifft das eben dann andere Länder und das heißt nicht, dass es dann nicht in ein paar Jahren richtig zur Sache geht. Dann heißt es hier im Chat, war die französisch-deutsche Annäherung zwischen Stresemann und Briand, beide Friedensnobelpreisträger, auch fake. Die Franzosen trauen uns bis heute nicht. Also die Franzosen sind hier auch aktiv mit Geheimdiensten und zwar nicht so knapp. Die Franzosen hätten auch gerne, also einige Franzosen hätten auch gerne ein Stück von Deutschland. Manche Franzosen wären wahrscheinlich bereit, hier einen Deal zu machen mit den Russen für eine Teilung Deutschlands. Ja, also gibt es verschiedene Gruppen, die verschiedene Ideen haben und so. Wäre nicht das erste Mal, dass sich die Franzosen hier verschwören, dass die Franzosen sich verschwören mit den Russen. Erster Weltkrieg. Aber ja, es gibt halt eben verschiedenste Leute. Man muss halt da wirklich eine große Offenheit zeigen. Also einerseits musst du geheimdienstlich in der Lage sein, alles Mögliche zu ergründen. Auf der anderen Seite musst du in der Lage sein, halt alles Mögliche offen zu kommunizieren. Weil mit so einer großen Offenheit und mit dem gesteigerten Niveau der Menschen, damit kommen diese klassischen Machtkreise nicht wirklich klar. Dann Philipp fragt hier im Chat, mich würde etwas interessieren, ob du etwas zu oder von Japan weißt oder mit einberechnest, falls von Bedeutung. Also ich bin im Moment gerade relativ dünn, was Japan anbetrifft. War ich früher mal ein bisschen mehr drin. Aber das wird natürlich jetzt auch immer mehr relevanter. Also ich kann auch ein bisschen was in näheren Zukunft mal machen zu Japan, weil da kann es in ein paar Jahren einen Riesenkrieg geben. Hier in Asien. Dann heißt es hier im Chat, Merkel hat auch massiv zum Abbau der Souveränität beigetragen mit ihrer EU-Politik. Ah ja, das war übrigens auch hier in dem einen Überläuferbuch von Jan Schaner, das eben auch gesagt hat, die Sowjets wollten das. Also dass halt zum Beispiel halt deutsche Souveränität verloren geht, dass halt dann Gelder abfließen und wir vieles nicht mehr entscheiden dürfen. Hauptsache, du machst die Deutschen halt unzufrieden und dann sind sie bereit für eine Revolution. Also das ist auch ganz klar die sowjetische oder sowjetrussische Agenda gewesen. Das ist jetzt nicht nur das, was die Schwurbler im Netz sagen, irgendwie nur die Agenda von den Amerikanern und die Windmühlen von Zion und so. So einfach ist das nicht. Dann heißt es hier im Chat, die Schweiz hat ihre Rüstungsindustrie zerstört, niemand kann denen noch trauen, dass sie Ersatzteile liefern im Kriegsfall. Hat man jetzt im Ukraine-Krieg gesehen, machen auch einen auf neutral. Ja, ich meine, die Schweizer haben immer damit gerechnet, dass sie Hilfe kriegen von der NATO. Und wir haben es jetzt auch nochmal gehört von dem Überläufer, für den Ostblock war die Schweiz praktisch wie ein NATO-Mitglied. Aber jetzt ist halt die Schweiz halt mehr und mehr abhängig von westlicher Technik, Rüstungstechnik, also die Kampfjets und die Software-Updates und so. Diese Abhängigkeit von Amerikanern im technischen Gebiet, das kann natürlich Probleme geben, wenn halt einfach dann ja, so die Maulwürfe in Amerika aktiv werden und irgendwas funktioniert dann nicht mehr so richtig oder es ist irgendwas gehackt oder wir haben eben den Einfluss von den ganz alten Netzwerken, die dann noch tiefer im Hintergrund agieren, und zwar so tief, dass niemand jemals auf sie gestoßen ist, abgesehen von mir anscheinend. Das ist halt eben ein Problem. Es wäre immer besser, man baut seine eigenen Sachen und es ist halt irgendwo kompatibel innerhalb des NATO-Blocks und so. Dann heißt es hier im Chat, Ukraine ist bald fertig, nur noch BRD liefert Waffen, die Amis liefern nichts mehr. Die 10 Milliarden von der Bundesrepublik lange nicht aus. Die bräuchten von den Amis nochmal 60 Milliarden, kommt aber nichts. Nee, aber das ist halt einerseits wurde immer geheult von den Russenstussern und Kellernazis, so, oh Gott, die Amerikaner geben Geld an die Ukraine und so. Ja, aber das ist jetzt halt eben in der Schwebe, was die Amerikaner machen. Ja, also gerade hieß es noch, das ist die Mega-Verschwörung hier, um Mütterchen Russland zu schaden. Und jetzt plötzlich, haha, die Amerikaner liefern nichts mehr. Juhu, Moskau, yay. Also das ist irgendwie, es haut alles überhaupt nicht hin. Ja, es haut alles überhaupt nicht hin. Für die Amerikaner ist es eigentlich ein Witz. Also die haben sich ja das riesige Militärbudget gegeben. Und die Amerikaner hatten tatsächlich Tausende Milliarden verblasen für halt für Irak, Afghanistan, natürlich auch einige Projekte, die damit zusammenhängen. Also für die Amerikaner wäre das nicht schwer, nochmal 100 Milliarden zu organisieren. Und gleichzeitig wäre es für die Amerikaner, also für das System da drüben, auch nicht sonderlich schwer, halt wirtschaftlich mehr anzukurbeln, halt den Leuten mehr hier den Amerikanern auch die Situation zu verbessern. Das ginge schon. Das ist eigentlich möglich. Die Frage, warum wird es nicht gemacht? Ich meine, wenn die Hedgefonds und so Trillionen da oder Trillions halt Billionen da rumschieben, da kann das System da drüben, die können immer irgendwas abzweigen und wieder in die Bevölkerung reinpumpen und dann sind die Leute wieder eher zufrieden. Ja, ich meine, es ist jetzt nicht so, als würde den Amerikanern das Geld fehlen. Ganz im Gegenteil. Diejenigen, die halt einfach Geldprobleme haben, sind die Russen, weil die auch so nichts hinkriegen. Ich meine, wenn du wissen willst, wie sich das anfühlt, unter Putins Herrschaft zu leben, dann mach einen Ukraine-Besuch an der Front. So fühlt sich das an. Oder wenn dann die Besatzung irgendwann so fix ist und Leute verschwinden in Folterkellern. So ist es, wenn man unter russischer Kontrolle steht. Oder wenn die Russen uns übernehmen, dann stecken die halt dann halt Leute in die Lager. Auch die nützlichen Idioten, die da erstmal mitgeholfen hatten bei dem Machtwechsel. Die nützlichen Idioten werden an die Wand gestellt. Das ist halt dann einfach so. Aber das merken die Leute dann erst, wenn es zu spät ist. Das ist immer so. Dann. Hier, Limes fragt, würdest du sagen, die Grünen sind genauso mit den Russen verbündet gewesen wie die SPDler? Naja, früher auf jeden Fall. Also da gab es ja die tollsten Grünen, die dann nach Moskau sind oder St. Petersburg. und erklären ihre Liebe zum Sowjetsystem. Das war die Grüne Partei von Deutschland oder Westdeutschland. Die haben das Maul nicht aufgebracht über Tschernobyl, genauso wie die SPD hier anscheinend nicht das Maul aufgebracht hat, so richtig gegen die Gulags. Also das war früher richtig offensichtlich. Jetzt wirkt es natürlich eher so, als hätten die Amerikaner wieder mehr Einfluss über die Grünen. Aber so einfach ist das halt eben nicht. Und dann hast du noch den Einfluss von halt den alten adligen Geheimdienstnetzwerken. Also die sind ja, die kontrollieren ja sowieso letztendlich die Klimaforschung. Und haben natürlich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten. Dann heißt es hier, aufgrund von Satellitenkontrolle wird Waffenproduktion in der Ukraine nicht möglich sein. Der ukrainische Luftraum ist wehrlos. Hoffe, die Russen verlieren die Kriegslos. Naja, wer weiß, vielleicht geht das jetzt nächstes Jahr einfach nur in die nächste Runde. Ja, man lässt den Russen wieder so eine Verschnaufpause, das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Das heißt, die NATO gibt sich so zögerlich, so, wir wissen nicht so recht. Und dann pumpen die Russen wieder mehr Truppen in den Konflikt. Aber dann kriegen die Ukrainer halt dann endlich die Kampfjets und sind ausgebildet in den Kampfjets. Und dann sieht es halt wieder anders aus. Ich meine, letzten Endes können da auch ein paar hunderttausend oder eine Million Chinesen antanzen, ja, oder dann ein riesiges Kontingent Nordkoreaner. Das ist auch möglich. Ich meine, die ganzen Russenstusser hier, die ja alle von Frieden labern oder von Juhu Moskau, was ist, wenn dann halt asiatische Kommunisten hier dann in der Ukraine stehen, vor unserer Haustür und dann vor Polen stehen, dann vor der deutschen Grenze stehen. Halleluja. Ja, ich meine, ab irgendeinem Punkt landen wahrscheinlich dann die Russenstusser, die schlimmsten Russenstusser hier, landen wahrscheinlich dann in so Black Sites, in so Ghost Prisons. Das davor warne ich ja schon seit Jahren. Also wenn Leute denken, sie verraten mehr oder minder Deutschland an die Russen und sind dann zu allem bereit und wollen sich mit den Russen verschwören, um halt hier irgendwie russische Herrschaft zu etablieren. Ich meine, irgendwann werden diese Leute einfach, die kriegen einen Sack über den Kopf. Also damit rechne ich, die kriegen einen Sack über den Kopf und wachen dann auf in irgendeinem Geheimgefängnis irgendwo in Jordanien. Ja, und dürfen sich dann mit Ahmed unterhalten und seinen Assistenten. Was sie denn so wissen und wer die Kontaktleute sind und so weiter. Ich meine, es ist halt leider in diesen Konflikten immer so, dass irgendwann die Samthandschuhe ausgezogen werden. Also da pfeift man dann irgendwann auf Regeln, leider. Okay, dann mit diesem Kommentar kann ich jetzt erstmal nichts anfangen. Also, wir haben einen Artikel hier auf recenter.com, der heißt Scholzes Loyalität, Deutschland, Sozialismus oder Russland. Also, wer ist dieser Scholz überhaupt? Was will denn der eigentlich? Ja, wem ist der wirklich treu? Was ist ihm wirklich am wichtigsten? Ich meine, dass der Kanzler werden durfte, ist wirklich mit seiner Vergangenheit, ist wirklich grotesk. Ja. Also, Gerhard Schröder, pro Moskau. Joschka Fischer war ja ein begeisterter Kommunist. Olaf Scholz mit seinen frühen DDR-Besuchen. Angela Merkel dann bei der CDU. Aber es ist halt bizarr, dass jetzt die Unzufriedenen in Deutschland die Lösung aller drängenden Probleme in Russland sehen, obwohl Russlands Einfluss hier wirklich vernichtend war. Und die SPD ist nicht einfach hier, dass das Werkzeug der Amerikaner. So einfach ist es halt nicht. Ich meine, du kannst den Leuten inzwischen alles erzählen. Also die kommen aus den Schulen raus und wissen gar nichts. Du kannst denen dann alles erzählen. Ja, die Erde ist flach, gäb's nicht, es gibt keine Atombomben, das und jenes und denen kannst du alles erzählen, ja. Inzwischen. Und die verteidigen dann diese Ideen auch mit Leidenschaft und hassen dich dann, wenn du nicht so denkst. Also, in der ersten Biografie über Olaf Scholz wird geschwiegen zu seinen Ostkontakten, also war Lars Haiders Buch Olaf Scholz, der Weg zur Macht. nichts über seine DDR-Vergangenheit, auch andere Porträts enthalten nichts. Dabei sind alte Aufsätze von ihm erhalten geblieben und nach 1989 gaben Stasi-Akten mehr Aufschluss. Also er war ja mal, Scholz war ja mal Juso-Bundesvorsitzender und dann Vizepräsident der International Union of Socialist Youth. Dann in der Nachrüstungsfrage, so schrieb er in der Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft, kann es für die fortschrittlichen demokratischen Kräfte in diesem Land nur ein entschiedenes Nein geben? Jungsozialisten müssen deutlich machen, dass Aufrüstung und Kriegsgefahr notwendige Begleiterscheinungen des Imperialismus sind und dass deshalb eine dauerhafte Friedenssicherung nur möglich ist, wenn das kapitalistische Gesellschaftssystem vom Sozialismus abgelöst wird. Das ist die typisch leninistische Interpretation. Also Kapitalismus befände sich in seiner monopolistisch-imperialistischen Endphase. Einen anderen Ausweg als Sozialismus gäbe es nicht. Also jeder Kapitalismus würde immer sich so weiterentwickeln und dann hast du Imperialismus und die einzige Lösung ist Sozialismus. Weißt du auch, wie man dieses Wort für sich da in Beschlag genommen hat, was die Kommunisten da getrieben hatten? Also Imperialismus ist immer alles, was die Amerikaner machen. Aber Imperialismus sei nicht das, was die Sowjets gemacht haben. Ich meine, die Sowjets verhielten sich wie jedes gewöhnliche Empire, aber nö, das ist natürlich kein Imperialismus, nein. Stasi-Unterlagen belegen, dass Scholz als stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender enge Beziehungen zu DDR-Funktionären unterhielt. Besuchte neunmal die DDR, der Herr Scholz, führte dort politische Gespräche, trat als Redner auf öffentlichen Veranstaltungen auf und nahm an einem von der SED-FDJ organisierten internationalen Jugendlager teil. Die Akten stellen nur die groben Vorkommnisse dar. Inwiefern sich der KGB für Scholz und andere Gäste interessierte, wissen wir mangels Akten nicht. Also, das heißt, normalerweise Standardverhalten von den Sowjets war halt, du schaust erstmal über deine Spione und Agenten und Informanten, du schaust erstmal im Westdeutschland, wen gibt's denn da von Interesse? Gibt's da irgendwelche jungen Talente, die man irgendwie hier benutzen könnte, in verschiedene Weisen? Ja, und dann heißt dann so Max Mustermann, also einhellig laut den Spitzeln, Max Mustermann, der könnte interessant sein für die Sowjets. Dann denken sich die Sowjets, okay, dann laden wir den ein. Erstmal. Und hier machen wir mit dem also so Workshops und Zeltlager oder Jugendlager und bla bla bla. Lerne den einfach mal kennen. Befragen den, wie ist der ideologisch, ist der gefestigt? Dann wird auch vorher schon quasi eine so eine Art Vorlaufakte angelegt, also man spioniert den halt aus, aus welcher Familie kommt der, ist irgendwas bekannt, arbeitet der für einen westlichen Geheimdienst vielleicht oder mit wem hat er Umgang. Also man will den halt richtig genau kennen und dann lädt man ihn ein und lernt man ihn noch mehr kennen. Und wenn man ihn dann wieder einlädt und so, dann, ja, dann könnte man Max Mustermann natürlich rekrutieren. Also man könnte ihn dann beschwallen, ja, hier im Osten und sagen, hey, pass auf, du bist doch hier so ein kommunistischer Bruder, ne? Also wir können deine Karriere fördern. Wir sagen natürlich nicht genau, wie das dann passieren wird. Das ist natürlich geheim, aber wir können deine Karriere groß fördern. Du wirst richtig groß rauskommen. Dazu musst du halt natürlich halt schon professionell mit uns zusammenarbeiten. Und wenn der Max Mustermann sagt, ja, okay, dann bringt man Max Mustermann halt durch so eine Zentrale, lässt den Verträge unterschreiben, der kriegt sein erstes Geld und einen Decknamen, weiß, wie er heimlich kommuniziert dann mit seinen Führungsoffizieren und dann schaut man mal weiter. Ja, und dann muss der mal so ein paar Aufgaben erledigen, dann schaut man, wie er die erledigt, wird dann immer wieder geprüft, geprüft, geprüft. Ja, und dann wird auch geguckt im Westen mit den Spionen, so verhält er sich so, wie man es gerne hätte. Oder kriegt er kalte Füße oder was auch immer. Also so könnte man eben dann Max Mustermann rekrutieren bei diesen Ostbesuchen und kultivieren. Jetzt kann es sein, dass dann der KGB zum Beispiel sagt, nee, wir wollen nicht, dass ihr von der Stasi hier Max Mustermann rekrutiert, sondern wir vom KGB übernehmen das. Oder ihr haltet euch einfach mal raus und liefert nur so ein paar grobe Informationen und wir vom KGB entscheiden dann, was wir mit dem machen und ihr von der Stasi müsst das dann gar nicht so richtig wissen. Das kann auch sein. Ja? Das heißt, wir haben jetzt zwar Stasi-Akten, nicht vollständig, aber uns fehlen halt haufenweise KGB-Akten, was jetzt halt damals wirklich so alles passiert ist. Kam auch ein Zusammentreffen mit dem damaligen Zentralkomitee-Sekretär für Sicherheit Egon Krenz. Die DDR-Nachrichtensendung Aktuelle Kamera zeigte Scholz, wie er gegenüber von Krenz vor einer Schale Obst sitzt. Oh, die hat natürlich Obst, ne? Aber nicht unbedingt die generelle Bevölkerung. So resümierten die SED-Funktionäre, die Jusos wurden Partner der FDJ im Friedenskampf. Sie erweisen sich als gesprächsbereite und berechenbare Dialogpartner. Aha. Also ein sozialistisch-leninistisches Gesellschaftssystem war unvereinbar mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik. Die Kommunistische Partei Westdeutschlands wurde 1956 verboten. Sie pflegte enge Kontakte zur DDR und damit zur SED. Das Gericht meinte dazu, in eine Formel zusammengefasst würde also die aus der Lehre des Marxismus-Leninismus zu erschließende gesellschaftliche Entwicklung sein, Errichtung einer sozialistisch-kommunistischen Gesellschaftsordnung auf dem Wege über die proletarische Revolution und die Diktatur des Proletariats, also mit Gewalt. Scholz und die Jusos hätten eigentlich zur Zielscheibe des britischen und amerikanischen Geheimdienstes werden müssen. Was deren Akten enthalten, ist nicht öffentlich bekannt. Was der KGB gemacht hat, ist nicht unbedingt bekannt. Manchmal erfuhren wir halt eben Sachen durch Überläufer. Aus den Rosenholz-Unterlagen, also Stasi-Material, geht hervor, dass Scholz erst im Alter von 26 Jahren von der Stasi erfasst wurde. Es war ein allgemeiner Objektvorgang zur SPD. Aber es gibt auch unvollständige Aktenbestände. Dann wurde zeitweise berichtet, die Stasi hätte Agenten auf Scholz angesetzt in Westdeutschland. Das ist bislang durch nichts belegt. Allerdings hatte der Ostblock prinzipiell Interesse an Sozialisten in der Bundesrepublik. Also es wäre halt naheliegendste Logik gewesen für den Ostblock zu sagen, wir spionieren halt hier Mr. Scholz auch einfach weiter aus hier im Westen. Am letzten Tag eines DDR-Besuchs führten die Jungsozialisten ein Gespräch am Institut für internationale Politik und Wirtschaft. Die Einrichtung fungierte als getarnte Außenstelle der Stasi-Auslandsabteilung der HVA. Für diese arbeitete auch der Hamburger SPD-Politiker, also HVA war die Hauptverwaltung Aufklärung. Kurt Wandt, der unter dem Decknamen Kugel über die Jusos berichtete. Ja, Moment. Hieß noch in der Presse, ja, niemand hat anscheinend Scholz beobachtet, aber Kurt Wandt von der SPD berichtet über die Jusos. Bestimmte Agentenakten wurden auch vernichtet. Wie der Politologe Helmut Müller-Enbergs recherchierte, gab es insgesamt 78 Spione, die in Hamburg für den DDR-Auslandsnachrichtendienst tätig waren. Und das war nur die Stasi, das war noch lange nicht der KGB oder der STB. Die Spione wurden von der Stasi-Zentrale in Rostock ausgesteuert, infiltrierten die Senatskanzlei, US-Generalkonsulat, Bürgerschaft, Forschungseinrichtungen, die Werften, Wasserschutzpolizei und so weiter. Dann gab es irgendwie so ein neueres Interview mit Egon Krenz. Also Egon Krenz ist inzwischen eine richtig alte Mumie, aber man sieht, wie die alten Ansichten nahtlos weiter bestehen. Ja, so der Fluch des Pharao. Es heißt hier, mit dem Untergang der Sowjetunion ging dieses Gleichgewicht verloren. Der Mächte und die USA wollen seither eine neue Weltordnung nach ihren Vorstellungen schaffen. Aha, also es ist genau das Gleiche, was die Rechten jetzt sagen und die Verschwörungsschwurbler und die ganzen Stusser. Die sagen ja das auch. Oh, das ist jetzt eine, also wir leben ja jetzt in einer, also die Amerikaner wollen eine unipolare Welt, aber wir bräuchten lieber eine multipolare Welt. Das heißt im Prinzip nichts anderes, als man heult, dass die Sowjetunion verloren ging. Weil jetzt den Amerikanern wird es ja irgendwie zu gut gehen und die Ruskis brauchen ihre UdSSR zurück. Nur dann wäre man wieder im Gleichgewicht. Soll heißen, der Ostblock hätte wieder mal eine Chance, hier die Welt zu erobern. Ertappte Stasi-Spione gaben oft als Ausrede an, sie wollten lediglich das Gleichgewicht der Mächte wahren. Heute gibt es viele Linke, die es befürworten, dass Russland sich die Ukraine einverleibt für das Gleichgewicht. Also das heißt, es ist nicht einfach nur eine rechte Meinung. Auch wenn das immer so vorgetäuscht wird. Ja? Wenn du rechts bist, dann bist du halt dafür, die Ukraine hier abzuservieren. Aber nee, das ist eigentlich eine linke Meinung. Tja. Und vor allem mit dieser komischen Logik müsste ja auch Polen dran glauben und Ostdeutschland. Für das Gleichgewicht. Und es liegt ja im Ermessen Moskaus festzulegen, wie viele weitere Eroberungen dem Gleichgewicht förderlich sind. Und dann meinte noch Egon Krenz hier Folgendes. Und wie endete die Auflösung der UdSSR? Die Präsidenten Russlands, der Ukraine und Weißrusslands trafen sich im weißrussischen Urwald und erklärten das Land für aufgelöst. Dann riefen sie den US-Präsidenten an und informierten Mikhail Gorbatschow, dass es seinen Staat nicht mehr gebe. Das war Willkür. Ach, wirklich? Also drei Leute trafen sich im Wald und das so sei die Sowjetunion geendet. Nein, es gab jahrelange Geheimverhandlungen mit Washington und dann weitere endlose Verhandlungen. Alle möglichen Details. Und es gab Vorplanungen im Sowjetapparat für einen solchen möglichen Wandel. Aber Egon Krenz schnüffelt anscheinend seinen eigenen Klebstoff und er sagt, drei Männlein im Walde und vielleicht noch eine Fee oder ein Waldgeist hat er noch zugeschaut und die hätten die UdSSR aufgelöst. Und das war ja Willkür. Das gilt ja nicht, das gültet nicht. Ja, Moment. Die Bevölkerungen, die in der UdSSR prinzipiell nichts zu melden hatten, hatten die Auflösung der UdSSR also nicht legitimiert, durch Referenden oder was auch immer. Und jetzt wird dann geheult. Ja, das war ja nicht durch die Bevölkerung abgesegnet. Die Auflösung der UdSSR, also gilt das nicht. Ja, Moment mal, normalerweise galt der Volkswille ein Dreck in der UdSSR. Wenn irgendein Bürger irgendwas wollte, ja, pff, ab in den Knast. Also Egon Krenz und der Kreml fühlen sich anscheinend nicht mehr an die Entscheidungen von damals gebunden. Ja, dann von 2000 bis 2004 war Scholz Vorsitzender der SPD Hamburg, auch Hamburger Innensenator. Die Al-Qaida-Zelle in Hamburg hatte man leider nicht so richtig auf dem Schirm. Ein einziges Abhörgerät in der Wohnung von Mohammed Atta hätte 9/11 verhindert. Ups, sorry. Aber gelernt daraus hatte Scholz anscheinend nicht viel, kommt es mir hier so vor. Als erster Bürgermeister von Hamburg war Scholz 2010 maßgeblich daran beteiligt, einen Staatsvertrag mit der Schura, dem Rat der Islamischen Gemeinschaften, abzuschließen. Dabei waren einige Mitglieder der Schura dem Hamburger Verfassungsschutz als Islamisten bekannt. Das Islamische Zentrum Hamburg galt als eine Art Außenposten des Iran in Europa. Und hinter dem Iran steht Russland. 2015 half Scholz, ein Geschäft mit der chinesischen Großreederei Costco einzufädeln. So long, Hamburger Häfen. Dann ließ Scholz einem EU-Diplomaten zufolge dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping signalisieren, er werde seine China-kritischen grünen Koalitionspartner in Schach halten und den pragmatischen Kurs Angela Merkels fortsetzen. Als Bundesfinanzminister verteidigte Scholz lange Zeit den Bau der Pipeline Nord Stream 2. Stelle sich gegen Sanktionen. Erst zwei Tage vor dem russischen Überfall auf die Ukraine stoppte er das Genehmigungsverfahren für die Pipeline. Eigentlich müsste man sie Gazprom-Pipeline nennen. War ja so halt hier riesig, riesig groß involviert. Und Claudia Kempfert, Energieexpertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, hielt das Projekt Nord Stream 2 für nicht rentabel. Also eigentlich wirtschaftlich sinnlos. Ja, das heißt, muss man sich fragen, welche anderen Absichten wurden damit verfolgt. Ja. Also. Nord Stream ist und bleibt eine Kommunistenpipeline. Punkt. Ja, Wladimir Putin, das KGB-Alteisen. Ja, Putin war ja dann, Putin, da kannst du dann zurückführen auf Andropov und dann auf noch Tschetschinski und die Tscheka und so. Das ist ja eine Soße. Und das durchzieht alles. Also der Geheimdienst durchzieht da alles in Russland und das ist halt einfach die Fortführung des alten kommunistischen Regimes. Aber das ist ja Leuten hier anscheinend zu hoch. Ja, das heißt, die Leute hier kamen aus der Schule raus und egal was für einen Abschluss sie hatten, selbst wenn sie ein 1-0-Abitur hatten, die Leute waren komplett blank, was wichtige Themen anbetrifft. Komplett leer in der Birne. Und dann waren sie natürlich heilfroh, dass sie nie mehr Bücher lesen müssen, so wie in der Schule. Müssen nie wieder ein Buch anfassen und dann kam ja auch schon das Internet oder es gab schon das Internet und da kann man sich ja berieseln lassen mit dummem Schrott. der dich halt irgendwann noch den Kopf kosten wird. Ja, so ist das. Und jetzt erzählt man uns, nein, hier Tucker Carlson auf X und auf RT Deutsch. Nein, nein, Nord Stream war eine konservative Pipeline. Und eine konservative Pipeline und der linke Joe Biden hat sie kaputt gemacht. Ich meine, ich möchte mal Tucker Carlson vor Gericht sehen, weil in irgendeiner Diffamierungsklage oder Verleumdungsklage, wenn dann der Anwalt sagt, also der Staatsanwalt so sagt, okay, Mr. Carlson, was sind Ihre Beweise dafür, Mr. Carlson, was sind Ihre Beweise dafür, dass Joe Biden und die Administration die Pipelines gesprengt haben? Ja, ja, hier der Online-Report von Seymour Hersh hier auf Substack oder wo der gepostet wurde, was sich überhaupt nicht verifizieren ließ. Da steht's doch. Sorry, Mr. Carlson, das hat absolut null Beweiskraft. Was haben Sie unternommen persönlich, um diese Angaben zu überprüfen? Ja, ich habe recherchiert. Ja, wie, Mr. Carlson? Ja, ich habe im Internet geguckt. Okay, Mr. Carlson, das war's dann mit Ihrer Aussage und mit Ihrer Karriere. Ja, also so würde es dann ablaufen. Ich meine, ich traue der Biden-Administration auch überhaupt nicht. Aber das ist halt einfach ein sehr stussiges Narrativ, was hier dann präsentiert wird. Außerdem natürlich bis heute nichts geliefert hier vom russischen Geheimdienst hier zur Aufklärung von Nord Stream. Ich meine, die Leute denken ja immer, die Russen retten uns, aber warum haben die dann nichts, kein tolles Beweismaterial geliefert? Die Russen. Ja, wo sind die Beweise gegen Joe Biden? Da kam nichts von den Russen, außer irgendwie nur Gestusse. Genau wie bei 9-11 oder bei anderen wichtigen Ereignissen. Ja, die Russen liefern da nie irgendwas. Irgendwas von Wert. So, man benutzt halt aktuell so die neue Rechte und die Verschwörungsaktivisten, man benutzt die genauso, wie damals halt die Linken benutzt wurden von, wie die Linken hier im Westen benutzt wurden von Moskau. Genau so ist das. Falls die Sprachbarriere, Sprachbarriere kein Problem ist für Sie da draußen, dann gucken Sie auch noch meine englische Sendung mit Jeff Nyquist. Also wir posten die immer so im Rahmen, irgendwann am Sonntag meistens. Aufzeichnung ist dann immer Samstagabend. Können diese englische Sendung gucken. Manchmal posten wir auch deutsche Ausschnitte oder halt ein deutsches Transkript oder ausschnittsweise. Das ist immer eine Zeitfrage. Also ich bin dann meistens immer schon beim nächsten Projekt, Also da bin ich halt hier vollkommen ausgelastet. Also das heißt, wir sind immer dankbar über Buchempfehlungen, News-Tipps natürlich. Ansonsten so Ratschläge kennen wir eigentlich alle schon. Das heißt, Ratschläge bringen uns jetzt so nicht mehr weiter, sondern wir brauchen halt mehr Budget, wir brauchen halt mehr Ressourcen, um unsere Aktivitäten auszuweiten. Und im deutschen Raum ist alles so stark unter Kontrolle, also vor allem das Publikum. Ja, das wurde mir in den letzten Jahren auch erst viel stärker bewusst. Also wenn du halt dann merkst, auch jetzt so in der Welt da draußen hier, du hast die Spießer, du hast die Standardrechten, du hast die Standardlinken, du hast die Standardtruther, Standardlibertäre und so. Das ist alles so stark unter Kontrolle, wie die Leute denken. Und das Material und vor allem online. All diese Claims sind da so abgesteckt. Ja. Und umgekehrt, im englischen Raum hast du halt, im englischen Sprachraum, da hast du halt unglaubliche Mengen an Leuten. Die sind interessiert und die sind jetzt nicht unbedingt, die sind jetzt nicht auf diesem MAGA-Trip, auf diesem Donald-Trump-Trip oder die glauben auch nicht an, die glauben nicht an die Russen und so einen Käse. Ja, und jetzt auch so im konservativen Spektrum, die sind nicht so verseucht wie Leute bei uns hier. Also bei uns driften die Leute natürlich dann fast unweigerlich ab in den Faschismus oder Nationalsozialismus. Ja. Das war ja, die Nationalsozialisten hatten keine einzige neue Idee. Also auch nicht, was jetzt Verwaltung anbetrifft und Produktion anbetrifft und so weiter und so fort. Also man kochte da auch nur mit Wasser. musste halt schauen, wie man da irgendwie Sachen produziert bekommt, ja. Und halt Wohnungen bereitstellt, die nicht ganz so mies sind und Autos herbringt für die Leute und so. Da hatte man keine einzige neue Idee, ja. Und es zählte halt nur, wer kannte wen früh. Und dann galtest du als besonders qualifiziert in diesem Beamtenstaat oder in diesem Funktionärs-NS-Staat, ja. Und das ist halt, das hast du halt im deutschen Raum. Vor allem dieses Abdriften, auch im österreichischen Raum, dieses Abdriften in Faschismus, Nationalsozialismus. Das ist einfach ganz, ganz anders. Ganz anders im englischen Sprachraum. Ja, deswegen, wie gesagt, wir haben jetzt auch viele Aktivitäten auf Englisch, eigentlich fast jeden Tag neuen Content auf Englisch. Das sind Sachen, das kennt unser deutsches Publikum eigentlich auch. Also die Deutschen verpassen da jetzt eigentlich in dem Sinne nichts, wenn sie die Sprache nicht sprechen. Aber kann halt sein, dass manche Sachen vielleicht erst zuerst auf Englisch kommen und dann auf Deutsch, aber das ist ja eigentlich relativ flüssig bei uns. Also ich kann teilweise mit deutschen stichpunktartigen Notizen, ja, also mit einem deutschen Text, da kann ich auch einen Vortrag halten auf Englisch. Also so richtig, ja, hangel mich dann von Punkt zu Punkt und kann dann einfach so sprechen. Ich muss da jetzt nicht unbedingt ein fix und fertiges Skript haben. Ich brauche jetzt auch nicht unbedingt halt 1000 kleine Stückchen aufnehmen und das dann mühselig zusammenschneiden. Das ist ja bei YouTube oftmals so, dass Leute dann halt aufnehmen und dann editieren sie dann irgendwie für 3 Stunden oder teilweise für 5 Stunden. Man stellen Sie sich mal vor, du willst jetzt so irgendwie, bist irgendwie ein Gaming-Kanal oder irgendein Computer-Gaming-Technik-Kanal oder sowas. Du willst jetzt halt irgendwie 1-2 Videos am Tag rausbringen. Ja, musst du die irgendwie skripten, dann shooten oder was weiß ich und dann noch 3 Stunden editieren oder 5 Stunden editieren. Und dann musst du die Leute bezahlen dafür oder du bist komplett ausgelastet hier mit dem Zeug hier. Und da kommen manche Leute da draußen echt in Schlingern. Ja. Also schauen Sie rein, kandorintel.com, die englische Seite. Schauen Sie auf unseren englischen YouTube-Kanal mit dem gleichen Namen, Kandor Intelligence. Besuchen Sie auch natürlich unsere Medien, unsere eigene Medienplattform recenter.media. Außerdem natürlich auch unseren Recenter Shop unter shop.recenter.com. Also wir geben den Leuten seit 15 oder, nein, nicht seit 20, naja, Shop haben wir noch nicht so lange, aber seit 20 Jahren gebe ich den Leuten halt eben einen Einblick in die Realität, ja. Und bin jetzt nicht unbedingt der Apokalyptiker, der jetzt ständig den Weltuntergang beschwört, aber die Realität ist halt gefährlich genug. Deswegen Prepping ist absolut wichtig. Also keiner kann genau sagen, wie das ausgehen wird hier, ob das jetzt dann für die Deutschen brandgefährlich wird, also physisch gefährlich wird, ob das für die Österreicher physisch gefährlich wird, ob manche Leute dann hier wegziehen oder halt massenhaft hier flüchten. Kann alles mal passieren, deswegen sollte man auf alles vorbereitet sein. Meistens hat man schon eine gewisse Vorwarnung. Also wenn man halt belesen ist oder wenn man die richtigen Programme guckt oder sowas, dann weiß man schon, wenn es richtig heiß wird und man ist dann auch bereit, relativ schnell dann die Biege zu machen, wenn es halt richtig übel wird. Und gab es schon häufig, dass Leute teilweise Jahre Vorwarnung haben, haben es aber die falsche Entscheidung getroffen. Ja, also das ist nicht unbedingt immer nur so eine Übernachtgeschichte, sondern da kannst du auch rechtzeitig dich drauf einstellen. Falls Sie Beratung brauchen natürlich für Ihren Schutz, für Prepping, schreiben Sie uns einfach oder rufen Sie uns an. Helfen Ihnen da gerne weiter. Also das heißt, viele Kliniken hier in Deutschland haben Sachen, die wir geliefert haben. Infrastrukturfirmen haben Sachen, die wir geliefert haben. Also das kommt alles nochmal oben drauf. Hier ist es noch im Chat, wenn die Russen alles so unterwandert haben und kontrollieren, gibt es da überhaupt noch Hoffnungen, dass man das Ruder nochmal rumreißen kann oder sollte man schon mal die Koffer packen? Ich denke, beides macht Sinn. Also man sollte in der Lage sein, hier die Biege zu machen, wenn hier also wirklich alles kollabiert. Ne? Man sollte aber auch sich natürlich dann hier beteiligen und diese ganzen, also es läuft so viel über Spionage. Ja, Krieg ist zu teuer, es läuft so viel über Spionage und diese staatlichen Spione überall, die kochen nur mit Wasser, die sind oftmals auch nicht besonders talentiert für den Job. Sie haben halt einfach mal irgendwann sich dafür entschieden, haben dieses Training durchlaufen und so, aber das heißt nicht, dass die jetzt irgendwie was Besonderes können. Es ist absolut zwingend notwendig, dass Leute kapieren, wie die Spionage funktioniert in den Imperien. Ich coache die Leute auch dann mit diesem Buch Masterclass, denke wie ein Geheimdienstler. Das ist natürlich, also alles Mögliche ist machbar. Das ist klar. Aber es braucht ja dieses Know-how, es braucht ja diese Skills. Aktivismus, einfach so Aktivismus reicht nicht. Kannst du nicht erreichen, kannst du nicht schaffen. Dann heißt es hier im Chat noch, schließlich ist in Amerika das Zwei-Parteien-Kartell fest im Sattel, da bewegt sich auch nichts. Naja, es sind immer noch ein Haufen Individuen da in Amerika. Es gibt ja auch dann so die zweite Liga der Politik, die nachrückenden Generationen. Es ist halt so, dass einige Leute da in Amerika, dass die halt, also einige Leute in Amerika, die haben immer noch irgendwo schon Sinn für die Gemeinsamkeiten, dass man halt sagt, niemand will hier in diese Unterdrückung reinrutschen in irgendeiner Form. Ja? Das heißt, viele haben ihren Kopf noch richtig rum angeschraubt. Also ein Riesenanteil an Republicans sind, viele, viele Republicans sind nicht für Trump. Und viele Republicans hatten auch richtig Probleme mit, viele Republicans hatten Probleme mit Bush. Ja. Also von den Personen her, von den einzelnen Persönlichkeiten her, da hast du in Amerika natürlich sehr viele Leute, mit denen du arbeiten kannst. Das ist klar. Musst du dich genau hinschauen, musst genau auswählen und halt neue Netzwerke schaffen, eine neue Transparenz schaffen und so. Da kannst du auf jeden Fall viel erreichen. Aber du brauchst jetzt nicht irgendwie denken, mit MAGA, Republican, so Billig-Aktivismus, da wirst du dann irgendwie in die Situation reinkommen, wo die Republicans dann alles kontrollieren, dann wird alles supi und so. So einfach ist es nicht. Also da ist es viel zu stark im Gleichgewicht. Also dieses 50-50-Verhältnis von den Parteien. Ja, das bringt so nichts. Kannst in alle Ewigkeit irgendwie predigen, die einen predigen Sozialismus, die anderen predigen halt irgendwie dann was komplett anderes. So geht das nicht. Ja, so wirst du nur hingehalten. Sondern du musst halt irgendwie da eigene Netzwerke schaffen und halt wirklich dann, gewusst wie. Also, das war's im Rahmen der heutigen Sendung. Wir sind zurück am Mittwoch. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Form, zu welchem Thema. Sie können natürlich auch immer wieder gerne schreiben, was haben wir in letzter Zeit zu wenig behandelt oder was haben wir aus den Augen verloren? Was interessiert Sie da draußen, wo wir wirklich mal reingucken sollen? Schreiben Sie einfach an alex@recenter.com. Ich danke Ihnen vielmals für den Support und die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.